The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt wieder gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 15. Juni. Deutschland gilt wegen seiner schwachen Wirtschaft als kranker Mann Europas. Doch was genau die Ursachen für die kränkende deutsche Wirtschaft sind, darüber scheiden sich die Geister. Sind es noch immer die Folgen der einst gestiegenen Energiepreise? Ist es der Fachkräftemangel? Sind es fehlende Investitionen oder ist es in erster Linie eine überbordende Bürokratie? In dieser Woche hat uns ein Mann besucht, der es wissen muss. Denn er zählt zu den führenden Wirtschaftsmanagern in diesem Land, Joe Kaeser. Er war unter anderem Finanzvorstand der Siemens AG, dann Vorstandsvorsitzender des Konzerns. Im Gespräch mit Gabor Steingart analysiert Joe Kaeser die wirtschaftliche Krise in Deutschland und nicht nur das. Er macht konkrete Vorschläge dafür, was es für einen gelingenden Kurswechsel braucht, eine Staatsreform, strukturelle Veränderungen, eine Agenda 2030. Was er darunter versteht, das erzählt er ganz anschaulich in unserem Podcast. Ich wünsche Ihnen viel Freude und manche Erkenntnis beim Zuhören. Und nun Vorhang auf für Joe Kaeser und Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen, Joe Kaeser.
Hallo, Herr Steingart.
Die Agenda 2010 von Gerhard Schröder ist verdammt lang her, oder?
Ja, es ist ziemlich lange her und ich denke, wir brauchen eine neue. Die muss halt dann Agenda 2030 heißen.
Steigt Deutschland ab eigentlich?
Also im relativen Vergleich zu anderen muss man einfach zugeben, und das gehört zur Wahrheit dazu, dass wir an Boden verlieren. Man sieht ja auch an Ländern wie Frankreich zum Beispiel, wie attraktiv sie jetzt auch für Investment geworden sind. Und ich denke, wir tun gut daran, uns zu besinnen, welche Stärken wir haben und wie wir diese Stärken auch denjenigen vermitteln, die sich dann auch bei uns wieder engagieren sollen.
Damals hat man ja gesehen, dass Politik durchaus Schubwirkung entfalten kann. Die Agenda von Schröder hat gewirkt, nichts kam danach, sagen Sie. Was sind die Hauptgründe, warum wir diesen relativen Abstieg unseres Landes zu besichtigen haben?
Ich denke, dass zumindest die heutige Regierung, und man muss auch, glaube ich, sagen, in den Spätzeiten der vorherigen, aus der sozialen Marktwirtschaft und dann jetzt aus der sozial-ökologischen Marktwirtschaft, sozial sich ganz gut entwickelt hat, der Ökologie auch, wenn auch vielleicht in Nuancen ideologisch, aber die Marktwirtschaft irgendwie zu kurz gekommen ist. Und ich denke, wir in Deutschland tun gut daran, uns nochmal darauf zu besinnen, dass die Wirtschaft, die Marktwirtschaft ja die Mittelherkunft an sich auch ist, dass das, was dort verdient wird, was investiert wird, dann auch in die soziale Sicherung und natürlich auch in eine nachhaltige Wirtschaft hineingesteckt werden kann. Aber das ist die Reihenfolge.
Man kann Wirtschaft zuerst, sagen Sie.
Ja, genau, weil man immer nur das ausgeben kann, was man vorher verdient hat.
Die Steuern sind ein Substrat dessen.
Die Steuern sind im Grunde ein Ausdruck der Mittelherkunft. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann gibt es viele Steuern und dann kann man auch viel investieren, aber auch natürlich die soziale Sicherung betreiben. Aber die Reihenfolge ist im Augenblick nicht so. Wir reden über Sozialstaat und wie wir helfen können und helfen können und helfen können. Das ist an sich nicht schlecht. Nur wir werden die Welt nicht dadurch retten und auch Deutschland nicht, indem wir immer nur überall helfen, ohne zu überlegen, wie kommen denn die Mittel wieder rein und wie kann sich auch eine Wirtschaft und eine Gesellschaft eigenverantwortlich auch wieder erholen.
Das Wort habe ich jetzt lange nicht mehr gehört in der politischen Debatte. Eigenverantwortung scheint kein beliebtes Wort zu sein. Viele Unternehmer haben das Gefühl, und da wollte ich Sie fragen, ob Sie das teilen, der Staat sei in den vergangenen Jahren übergriffig geworden.
Das teile ich insoweit und ich weiß, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, die muss man auch respektieren. Aber die Übergriffigkeit kann man an einzelnen Beispielen ableiten. Einmal aus der Aufblähung letztlich der Verwaltung. Zweitens auch aus dem investiven, bauinvestiven Bereich einzelner Ministerien.
Sie meinen die Verdopplung des Kanzleramtes?
Zum Beispiel gibt es auch andere Beispiele, auch in der vertikalen Diskussion, also Bund, Land, Bezirk, Landkreis, Gemeinde, auch wenn Sie diese tiefe Wertschöpfung, wenn Sie so wollen, oder vielleicht soll ich sagen Verwaltungsschöpfung, manche würden vielleicht sagen Bürokratieschöpfung ansehen, dann ist das ja auch ein Thema, das man, meine ich, betrachten muss, wenn man einen Staat wieder wettbewerbsfähig in der Verwaltung aufstellen will. Das ist er momentan nicht, er ist zu schwerfällig, er kommt seiner Ordnungsfunktion nach, aber auch in einem Terrain, wo meiner Ansicht nach die Übergriffigkeit sich im Wesentlichen manifestiert. Und zwar ist der Staat immer stärker auch dahingehend unterwegs, nicht nur die Ziele und den Rahmen zu formulieren, sondern auch den Weg, wie man diese Ziele erreicht, vorzugeben. Und da denke ich, wäre es besser, wenn man das denjenigen überlässt, die es besser können. Und das ist einfach die Wirtschaft, die dann in der Zielerreichung aus meiner Sicht Priorität haben soll.
Der Wirtschaftsminister, und er hat auch eine Ökonomin an seiner Seite, die sind tatsächlich ganz anderer Meinung, dass die Rahmensetzung nicht ausreicht in einer Phase der Transformation, dass die Unternehmen diese Transformation in Sachen Ökologie nicht alleine hinbekommen und dass der Staat hier eine Rolle zu übernehmen hat, auch als Investor. Was ist Ihr Argument dafür oder dagegen, dass der Staat als Investor eine stärkere Rolle spielen soll als Ludwig Erhard, der immer gesagt hat, der Staat soll Schiedsrichter sein, aber nicht mitspielen. Jetzt soll er mitspielen.
Na gut, das kommt darauf an. Sagen wir, wenn es darum geht, eine Infrastrukturentscheidung zu fällen, die der Gesellschaft insgesamt zugutekommt, oder eine kritische Infrastruktur zu bauen.
Energieversorgung
zum Beispiel. Da denke ich zum Beispiel das Thema der Energienetze. Zum Beispiel, da kann man durchaus auch das Argument vertreten, dass es eine hoheitliche Aufgabe ist, diese Netze bereitzustellen, dass sie alle Anwender sozusagen nutzen können und dort Wettbewerb entsteht. Das gilt im Übrigen auch für die Bahnnetze oder theoretisch auch für die Mobilfunknetze, Kommunikationsnetze. Das kann man überlegen.
An dieser Stelle blenden wir uns aus, denn guten Journalismus gibt es nicht umsonst, das versteht jeder. Wenn Sie das ganze Gespräch hören möchten, dann werden Sie doch gerne Pioneer. Das geht ganz einfach über thepioneer.de. Sie haben dann Zugang zu unseren sämtlichen Angeboten. Ich würde mich freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Nun wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bis auf ganz bald wieder, Ihre Chelsea Speaker.